Ich begrüße Sie zum letzten großen Block unserer Vorlesung, in der es im Teil zum Barock noch einmal zu Lope de Vega gehen wird. Wir haben ja zunächst bei Cervantes in den letzten zwei Wochen gesehen, wie in dieser Spätphase der spanischen Bukolik zum einen Affekte immer stärker theatralisiert werden und wie sich dadurch, nicht überraschend bei Cervantes, immer größeres Rollenbewusstsein über dieses Schäferspiel einstellt, was letztendlich beides in die Metapoetik des Don Quixote einmündet. Bei Lope werden wir nochmal einen etwas anderen Schwerpunkt setzen und uns die Elemente barocker Enttäuschung des Desengaño noch einmal vor dem Hintergrund des kulturellen Apparats der Zeit anschauen, um zu prüfen, inwiefern wir es auch hier mit Interventionsversuchen zu tun haben und inwiefern das bukolische Pathos auch hier an ein gewisses Ende kommt, als wir uns mit der Arcadia von 1598 auch im 16. Jahrhundert dem Ende zu bewegen. Lopes Schäferroman ist entstanden in einer Zeit, in der er sich als Sekretär beim damaligen Herzog von Alba, dem 5. Duque Don Antonio, befand. Und zwar war das die Zeit 1590 bis 96, als er dort eine Funktion als Sekretär ausgefüllt hat, die ihm wohl einiges an Muße erlaubte und eben auch die Arbeit an diesem sehr umfangreichen Roman. Dazu muss man wissen, dass Lopes Leben immer sehr abwechslungsreich und auch skandalumwittert war und er tatsächlich nur deshalb bei dem Duque weilte, weil er vom König verbannt wurde. Er war ja auch verurteilt worden wegen skandalträchtigen Liebschaften. Und dem Don Antonio erging es letztendlich genauso, aber dazu später noch mehr. Das heißt, hier hat auch ein Autor seine eigene bewegte Liebesvergangenheit irgendwie eingearbeitet in Literatur. Der Text gilt auch tatsächlich als Schlüsselroman, also als ein Roman, in dem sich bestimmte Figuren wiedererkennen konnten. Es war nachgerade irgendwie voyeuristische Publikationsmasche, dem Madrider Publikum über diesen Roman auch Details aus dem Hofe von Alba mitzuteilen. Bestimmte Schäfernamen fungieren auch hier als Masken konkreter Persönlichkeiten und das Hofleben selber, dieses Corte Ducal, wird quasi in die Schäferwelt versetzt. Das heißt, die Möglichkeit, die Arcadia als Schlüsselroman zu lesen, mit Bezug auf biografische und auch autobiografische Kontexte, ist natürlich immer wieder gemacht worden und auch für uns als eine hermeneutische Richtung wichtig. Ein anderes Kriterium, das bei der Lektüre dieses Textes besonders zentral ist, ist zu sehen, wie Lope mit anderen Texten spielt, um seinen eigenen zu schreiben, sprich, welche Formen von Intertextualität er einsetzt. Natürlich ist es in der Bukolik immer schon angelegt, dass man sich an berühmten Vorbildern orientiert und diese nachahmt und zu übertreffen sucht. Ganz konkret hat man es hier natürlich mit einer Imitatio von Garcilaso de la Vega zu tun, dem anderen de la Vega, der auch eine sehr nahe Beziehung zu einem Duque de Alba hatte, wie Sie wissen, und mit dem sich Lope natürlich nur allzu gerne vergleicht, denn Ende des 16. Jahrhunderts hat Garcilaso de la Vega natürlich einen sehr wichtigen Namen und insofern auch kulturelles Prestige erreicht. Der Text gilt nicht nur wegen seiner Intertextualität, sondern auch aufgrund von bestimmten formalen Zutaten und Veränderungen, die Lope hier vornimmt, als ein sehr eruditer Text, als ein Text, der Gelehrsamkeit ausstellen will und nachgerade enzyklopädische Bukolik ist. Denn wir werden uns das im Detail nochmal ansehen. Nicht nur ist dem Text ein Anhang beigefügt, wo man alphabetisch gelistet Namen von Personen und Orten mit der antiken Literatur und dem Mythos vergleichen kann, um quasi die Lektüre dieses mythologisch verdichteten bukolischen Textes zu erleichtern, sondern das fünfte Buch des Schäferromans ist auch in sich quasi schon eine Feier der Gelehrsamkeit, weil hier das Liebesleid des Helden Anfriso, der letztendlich eine Maske für den Duque de Alba, Don Antonio, darstellt, diese Heilung dadurch stattfindet, dass sich Anfriso der Gelehrsamkeit zuwendet, den sieben freien Künsten in einem Tempel des Desengaño. Das heißt, das ganze Buch 5 ist letztendlich nur eine Feier des Wissens und der Kunst und im Vergleich mit anderen Schäferromanen auch einzigartig. Diese hermeneutische Linie wird dann letztendlich koppelbar sein mit der Lektüre des Textes als Enttäuschungsroman, so wie das auch Wolfgang Mazzat ganz konkret formuliert hat. Denn zum einen hat der Text zwar eine didaktische Stoßrichtung, er will pädagogisch durchaus wirksam sein, das lässt sich auch daran ablesen, dass er sich formal stark an der jesuitischen Kasuistik orientiert. Aber die politischen Hoffnungen, die letztendlich in dem Versuch steckten, den Duque de Alba als Angesprochenen hier auch zu einer Überwindung der eigenen liebesgeprägten und leidgeprägten Vergangenheit anzuregen und zu neuen heroischen Taten zu inspirieren, dieser Versuch ist letztlich gescheitert. Das heißt, auch da versteckt sich schon eine gewisse, aber in dieser Form eben politische Form der Enttäuschung des Autors. Gekoppelt sind alle diese Elemente mit einer Diskussion des bukolischen Pathos durchaus auch immer wieder explizit, denn Lope verwendet auch ganz konkret die Erzählerfigur dazu, um immer wieder Kommentare auch über Gattungskonventionen abzugeben. Am Ende merkt man aber, dass das bukolische Pathos hier obsolet geworden ist, denn gerade das fünfte Buch feiert ja rationale Selbsttechniken der Wissensaneignung, aber auch der Gewissensprüfung und Entscheidungsmöglichkeit des Menschen. Und insofern wird hier die bukolische Pathematik auf jeden Fall verabschiedet. Der Affekt und der nachgerade pathologisierte Affekt, über den hier gesiegt werden soll, ist der Affekt der Eifersucht, die Selos, die immer wieder ausgespielt wird in den Beziehungen der Schäfer untereinander und der eben auch die zunächst glückliche Beziehung zwischen Anfriso und seiner Belisarda ruiniert und letztendlich zum Unglück führt und deshalb auch nichts anderes übrig lässt, als sich ganz von der Liebe abzuwenden. Was uns interessiert daran ist natürlich auch, in welchem kulturellen Kontext dieser Text entstanden ist und was wir aus ihm ablesen können. Der Begriff Kontext ist natürlich an sich etwas vage und kann auch unterschiedlich eingesetzt werden. Deshalb operiere ich in diesem Teil stärker mit einer Theorie von Grossberg, der vom kulturellen Apparat gesprochen hat. Dazu dann gleich noch mehr. Konkret geht es natürlich um die Ausbildung einer bestimmten höfischen Kultur, die in der Renaissance natürlich schon vorhanden ist, sich dann aber im 17. Jahrhundert verschärft und vor dem Hintergrund des spanischen Dekadenzempfindens um 1600 auch noch einmal an Fahrt gewinnt. Wir werden uns auf jeden Fall fragen können, wie dieser kulturelle Apparat in das Interventionsparadigma der Bukolik hineinspielt und was es für diesen konkreten Text bedeutet. Ein Element dieser kulturellen Apparatur, von der Norbert Elias ganz berühmt gesprochen hat, ist die zunehmende Verhofung. Das ist ein Wort, das uns natürlich nicht geläufig ist, aber das der Soziologe Elias eingeführt hat, um zu zeigen, wie die höfische Kultur in der frühen Neuzeit die Subjekte tatsächlich immer stärker zivilisiert hat. Es geht damit einher, dass sich der zivilisierte Mensch, Elias stellt sich das tatsächlich als eine Steigerungsentwicklung vor, als einen teleologischen Prozess, deshalb ist er deshalb auch immer wieder kritisiert worden, aber das muss uns jetzt gar nicht so stark bekümmern. Was für uns wichtig ist, ist zu verstehen, was er mit dieser höfischen Kultur meint. Distanzierung deshalb, weil natürlich der zivilisierte Mensch um 1600 in der Stadt lebt und am Hofe im liebsten. Das heißt, wir haben es hier mit einer städtischen Hofkultur zu tun, die ganz konkrete Distanzierungsbewegungen auch zum ländlichen Leben immer wieder inszeniert. Gerade da ordneten wir auch die Bukolik letztlich ein. Diese Bewegung, die natürlich mit diesem Menosprecio-Diskurs auch einhergeht, also mit der Verachtung des Hoflebens und der Idealisierung des Landes, bildet überhaupt erst die Grundlage für so etwas wie die pastorale Idylle oder Enklave als Gegenbild zur verhoften Kultur. Und warum ist sie ein Gegenbild? Auch deshalb, weil die verhofte Kultur, also die immer stärker sich ausbildende zeremonielle Kultur an den europäischen Höfen des Barock ganz stark zur Affektkontrolle neigt. Elias spricht berühmtermaßen vom gepressten Herz des Höflings, der sich jederzeit kontrollieren können muss, um an diesem diffizilen und durch Neid und Rivalität geprägten sozialen Netz des Hofes zu reüssieren. Ich lese ihn einmal ein leckeres Zitat vor aus Die höfische Gesellschaft von Elias, wo dieser Zusammenhang der höfischen Kultur mit der Vorstellung eines idealisierten Landlebens gut zum Ausdruck kommt. Die Nummer 1. Die Verhofung des Kriegeradels, deren Bedeutung als ein Schritt des europäischen Zivilisationsprozesses an anderer Stelle, nämlich in dem Buch über den Prozess der Zivilisation von Elias, ausführlicher behandelt wurde, stellt einen der Schübe jener allmählichen Distanzierung von den Plätzen der unmittelbaren Erzeugung von Nahrungsmitteln, von den Lokalen des Ackerbaus und der Viehzucht dar, die man heute vielleicht etwas romantisch als Entwurzelung oder Entfremdung vom Boden bezeichnen würde. Die Vergangenheit nahm den Charakter eines Traumbildes an. Das Landleben wurde zum Symbol der verlorenen Unschuld, der ungebundeneren Einfachheit und Natürlichkeit. Es wurde zum Gegenbild des höfisch-städtischen Lebens mit seiner größeren Gebundenheit, seinen komplizierteren hierarchischen Zwängen und seinen stärkeren Anforderungen an die Selbstkontrolle des einzelnen Menschen. Entsprechend ihrer gesellschaftlichen Konvention erschien es in einer idealisierenden Verkleidung, etwa als das Leben von Schäfern und Schäferinnen, das kaum noch etwas mit dem tatsächlichen, dem mühseligen und oft recht ärmlichen Leben von Hirten zu tun hatte. Hier sieht man schon allein am Gebrauch des Begriffes Traumbild, inwiefern wir uns voll in einer Version der Schäferwelt befinden, die nach dieser ethischen Wende angesiedelt ist, nämlich in einer pastoralen Vision, die alles utopisch gestaltet, was mit der Schäferwelt zu tun hat und die eben genau die Realität kompensieren soll letztendlich, die der Höfling Anfang des 17. Jahrhunderts oder um 1600 erlebt. Was ist mit dieser stärkeren Kontrolle, den hierarchischen Zwängen, aber auch natürlich den Konflikten zwischen den Ständen und dem oft verzweifelten Versuch, irgendwie in dieser Ständegesellschaft aufzusteigen, zu tun hat, sieht man sehr schön an Lopes Leben selbst. Denn ich hatte es bereits erwähnt, sein Leben war durch zahlreiche Skandale geprägt und unterschiedlichste Liebschaften. Ganz konkret ging der Zeit der Abfassung der Arcadia eine Phase voraus, in der er mit einer verheirateten Frau eines Theaterintendanten, nämlich mit Elena Osorio, eine sehr leidenschaftliche Affäre hatte, die dann aber zu einem öffentlichen Skandal wurde, als er in Libellen diese nach der Trennung öffentlich diffamierte. Auch dies und seine Entführung einer jungen Frau, die dann tatsächlich seine Ehefrau werden sollte, bevor sie relativ jung verstarb, führte zu seiner Verurteilung und letztendlich zur Verbannung. Er musste also ins Exil gehen. Nach Alba durfte Kastilien eine lange Zeit nicht betreten. Sein Freund Don Antonio der Duque, sein Freund, aber auch natürlich sein Arbeitgeber, war ebenfalls beim König in Ungnade gefallen und unter Hausarrest gestellt worden, weil er nämlich Bigamie letztendlich begangen hat. Er hatte unterschiedliche Heiratsversprechen in die Wege geleitet und zu einem bestimmten Zeitpunkt führte das dazu, dass er doppelt verheiratet war. Man sieht im Falle von beiden, auch wenn Lope im Stand natürlich und auch was seine ökonomische Situation anging, weit, weit unter dem Duke stand, wie hier so etwas wie der Kriegeradel tatsächlich in die Kontrollbereiche des Souveräns und der Justiz einbegriffen werden und quasi der exzessive Eros in beiden Fällen beschnitten und kontrolliert werden muss. Auch wenn also Lope und der Duke nicht auf gleichem sozialen Stand standen, und das ist auch wichtig, letztendlich für diese Beziehung, dazu werden wir noch kommen, sieht man an beiden, wie der Kriegeradel verhoft werden soll, kontrolliert werden soll und zu Selbstkontrolle angehalten werden soll. Hier greifen also Souverän und Justiz ganz konkret ein. Deshalb ist es interessant, sich die Masken, die bukolischen Masken, die in diesem Schlüsselroman entwickelt wurden, tatsächlich punktuell auch mit Blick auf die Biografie dieser beiden Männer anzusehen. Ich hatte es ja bereits erwähnt, der Schäfer Anfriso, der Protagonist des Romans, ist tatsächlich eine Maske quasi für den Herzog. Allerdings versteckt sich dahinter auch Lope selbst, denn gerade das Thema der Eifersucht, das er zum zentralen Konfliktthema entwickelt, ist etwas, was eigentlich auf seine eigene Biografie zurückgeht und nicht zu sehr auf die Liebesbeziehungen des Herzogs. Darüber hinaus gibt sich Lope mit Belardo im Text auch noch einen eigenen Stellvertreter. Dazu können wir später noch mehr sagen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich zu merken, dass dieser Anfriso tatsächlich in gewisser Hinsicht doppelt besetzt ist. Interessant ist eben, sich zu überlegen, wie dieser Text, dieser sehr späte Schäferroman, auch in diesem vorliegenden kulturellen Apparatus einer zunehmend verhoften Gemeinschaft affektische Investitionen erlaubt. Und zwar sowohl Pro und Contra, also im Sinne einer Ablehnung, das wäre dann stärkere Pathematik, als auch im Sinne einer Zustimmung, nämlich tatsächlich Selbstkontrolle und in diesem Fall rationale Selbsttechnik zu predigen. Ich beziehe mich bei diesem Begriff der affektischen Investition und des Apparatus auf Lawrence Grossberg, der in unterschiedlichen Texten in den 90er Jahren vor allem dieses Thema verfolgt hat und sich sehr gut letztlich auch koppeln lässt mit Dingen, die wir zu Beginn der Vorlesung schon behandelt haben, nämlich diese Frage der Interventionspoetik und der Aufteilung des Sinnlichen nach Jacques Rancière. Der hat ja diesen Begriff der Partage du Sensible gebraucht, um letztendlich Sprechen, Handeln und Fühlen, also Affekt und Sprache auch zusammenzudenken. Und dies geschieht bei Grossberg unter dem Begriff der Sensibility, der Sensibilität einer Epoche und Kultur. Das finden Sie im Zitat Nummer 2. The sensibility of a particular cultural context, an apparatus, defines how specific texts and practices can be taken up and experienced, how they are able to affect the audience's place in the world, and what sort of texts can be incorporated into the apparatus. Einen anderen Begriff, den er dann, um sozusagen sein Verständnis von Literatur als Teil dieses Apparats zu konkretisieren, ist, dass er von Texten als Billboards, als Werbetafeln eines effektischen Investierens, eines Investment versteht. Das wäre direkt das Folgezitat. Within an effective sensibility, texts serve as billboards of an investment, but we cannot know what the investment is apart from the context in which it is made, that is, the apparatus. Affect operates within and at the same time produces maps which direct our investments in and into the world. These maps tell us where and how we can become absorbed, not into the self, but into the world, as potential locations for our self-identifications and with what intensities. This absorption or investment constructs the places and events which are or can become significant to us. They are the places at which we can construct our own identity as something to be invested in, as something that matters. Hier ist nochmal ganz schön der Zusammenhang letztendlich mit der Frage nach der Subjektivität hervorgetreten. Denn was er uns am Ende ja sagt, ist, dieser Zusammenhang von literarischen Texten und kulturellem Apparat auf die Frage der Identität zuzuschneiden, nämlich wie jemand Texte nutzen kann, entweder indem er sie schreibt oder indem er sie liest oder sie, um in eine bestimmte kulturelle Ordnung zu investieren, sich ihr zugehörig zu fühlen, also tatsächlich Identifikationsprozesse erlaubt sind durch Texte. Und zwar in die eine oder die andere Richtung, wenn sie sich erinnert fühlen an das, was wir mit dem emotionalen Regime und Ready behandelt haben, dann ist es ja auch möglich, eine affektische Investition gegen eine herrschende Ordnung über Texte laufen zu lassen. Das heißt, ganz konkret dürfen wir uns hier fragen, wie vor dem Hintergrund dieser spanischen Kultur Ende des 16. Jahrhunderts, die natürlich auch den Endprozess dieser hegemonialen Ordnung markiert, nämlich eine Ordnung, die durch imperiale Ausweitung geprägt ist, durch konfessionelle Schließungsbewegungen, also die Gegenreformation, und durch Homogenisierung im Inneren, ganz konkret eben auch hier konfessionell und religiös, nämlich durch Ausschluss der Moriscos und der Juden. Das heißt, wie prägt diese Schließung letztendlich zu einer hegemonialen Kultur auch die Gattung der Bukolik? Inwiefern trägt sie dazu bei, die bukolische Enklave zu idealisieren? Das hatten wir uns immer wieder angeschaut und wir werden das nochmal eben ganz konkret heute darauf zuspitzen, wie Lope innerhalb dieser höfischen Kultur der Affektkontrolle selber über Affekte im bukolischen Text handelt. Erinnern Sie sich an dieser Stelle nochmal daran, was Rancière gesagt hat über den Zusammenhang zwischen Fühlen, Sprechen und Handeln, nämlich literarische Texte so aufzufassen, dass sie gleichzeitig Parole und Action sind, also ein Handeln. Rancière sprach davon, es gehe um einen Realitätseffekt, also ein faire effet de le réel, also ein Effekt in der Realität hervorzuheben, auszulösen, und genau darauf steuern vielleicht auch Romane wie die Arcadia zu. Nur muss man sich das eben vor dem Hintergrund der barocken Desillusionierung ansehen.